Kennt ihr das? Wenn ihr mal keine Worte findet, wenn ihr reden sollt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, aber das ist mir am Donnerstag passiert. Ich organisiere ja hin und wieder Wasserskifahren und dieses Jahr ist es ausgefallen, aber letztes Jahr hatten wir das ja gehabt und da hatte ich auch Arbeitskollegen von mir eingeladen, weil das erste Mal, wo ich seit langem wieder Wasserskifahren war, hat meine Arbeitskollegin organisiert und hatte mich eingeladen und das habe ich jetzt zurückgemacht und damit man eine große Gruppe hat, habe ich auch hier in der Gemeinde gefragt, ob ihr Lust habt und ja, jedenfalls sind wir dann da als ziemlich große Gruppe hin. Und jetzt hat die mich am Donnerstag gefragt, was ist das eigentlich für eine Gemeinde, wo du bist? Was seid ihr da? Und ja, ich hatte da zwar antworten können drauf, aber die konnte damit absolut nichts anfangen und das war richtig schwierig dann. Vor allem, die Sache ist auch die, es ist nicht nur, dass ich nicht wüsste, was ich sagen sollte, sondern auch, dass es ziemlich schwer ist, mit ihr zu reden, weil sie immer ganz gerne ins Wort fällt und das ist ganz schön anstrengend dann. Und noch schlimmer ist, dann habe ich noch einen Kollegen, der ist seit ganz kurzem angefangen ist bei uns und der ist Moslem, der hat sich dann auch noch eingemischt. Dann war das ziemlich schwierig für mich und überhaupt mich zu konzentrieren und Zeugnis zu geben. Ja, ich habe nicht viel sagen können, leider. Aber es war dennoch interessant und ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt diese Kollegin vielleicht Interesse hat, da ein Gespräch zu haben. Da muss ich gucken, dass ich das vielleicht dann mache, wenn es eine bessere Zeit ist. Aber es war ziemlich schwierig. Und was ich auch irgendwie überhaupt, ich habe viel zu viel auf Sachen hingewiesen oder geredet, die gar nicht so wichtig sind. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, ja, was sagt man dann? Was ist ein Christ? Wer ist ein Christ? Wie kommt man zum Glauben? Was ist Bekehrung? Und ja, in dem Zusammenhang auch Buße. Und solche Sachen kamen mir alle in den Sinn, warum ich jetzt hier die Predigt mache. Ich weiß, ich habe über Buße habe ich schon gepredigt. Ich habe über viele Sachen schon einzeln gepredigt. Und ja, deswegen ist das wieder mal eine Predigt, die habt ihr bestimmt schon häufig gehört, aber ich denke, es gibt immer wieder neue Punkte, die kommen. Und ich sag mal, es ist ein sehr wichtiges Thema und wir müssen, wenn es darauf ankommt, da auch Rede und Antwort stehen können. Und das ist sehr wichtig. Also ich denke, jeder von uns hat schon mal ein Gespräch über den Glauben mit Nichtchristen geführt. Denke ich wirklich, es sollte zumindest so sein. Wenn nicht, wäre das ein bisschen seltsam, weil das ist das wichtigste Thema für uns. Warum sind wir Christen? Warum gehören wir zu Gott? Warum ist Jesus unser Herr? Dann muss man auch wissen, was sagt man? Was macht mich zum Christen? Und sind denn alle, die sich Christen nennen, wirklich Christen? Also Christsein hat nichts damit zu tun, in irgendeiner Kirche zu sein. Mitglied einer Kirche, egal welcher Kirche, auch wenn ihr hier seid und ihr seid hier Mitglied, das macht euch noch nicht zum Christen. Das hat nichts damit zu tun. Christsein bedeutet, dass wir einen Herrn haben, einen Herrn, an dem wir glauben, dem wir nachfolgen. Ja, um Christ zu werden, muss man sich zu Jesus bekehren. Und die Frage ist, wie geht das? Was ist Bekehrung? Was muss man machen, damit man wirklich bekehrt ist? Bekehrung, kann man sagen, ist ein Wort, da sind zwei Sachen drin. Also jetzt zwei Sachen, die gemacht werden müssen, damit es dazu kommt. Das eine ist erstmal Buße und das andere ist wirklich umkehren. Einen neuen Weg gehen. Ich habe einen Text, sorry, jetzt muss ich mal gucken, wo der, na, ich weiß jetzt nicht, ob das Matthäus oder Lukas ist. Ich habe das irgendwie hier weggelöscht, ja, oder ist irgendwie weg. Auf jeden Fall ist das mit Johannes der Täufer. Ich lese das mal den Text vor. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchen geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ja, zu Johannes kamen ja viele Menschen aus der umliegenden Gegend, aus dem ganzen Gebiet, aus Judäa. Und viele von ihnen schauten einfach nur zu, was er da tut. Und andere hingegen, die gingen zu Johannes und ließen sich taufen. Ja, ein Teil der Zuschauer sind Pharisäer und Sadduzäer, und Johannes sagt zu ihnen: Ihr seid Schlangenbrut. Er sagt ihm, dass auf ihnen der Zorn Gottes liegt und bleibt. Es sei denn, sie tun etwas, nämlich Buße. Ja, sie sollen der Buße entsprechend würdige Frucht bringen. Wenn wir so in den Evangelien schauen, was da alles steht, wissen wir, dass sie diesem Aufruf von Johannes nicht nachgekommen sind. Sie haben nicht diese Frucht gebracht, sie haben nicht Buße getan. Und andere kamen zu Johannes, und das waren teilweise Menschen, die wirklich schwere Sünder waren. Da hast du Soldaten drunter und Zöllner vielleicht auch. Also Menschen, die wirklich etwas Böses, Abscheuliches getan haben. Und die kommen zu ihnen und folgen diesem Aufruf und tun Buße. Ja, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, was heißt jetzt dieses Buße tun überhaupt? Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Sünden bekannt und um Sünde zu bekennen, muss man erstmal wissen: Ich bin Sünder. Das und das, was ich getan habe in meinem Leben, das ist wirklich Sünde. Ich habe das gemacht, obwohl ich eigentlich weiß, was richtig ist. Gott möchte ganz was anderes von mir. Sie erkennen: Ich bin ein Sünder. Wenn man dann seine Sünde erkannt hat, dann muss man sie vor Gott bringen. Aber das nützt auch nur was, wenn man es wirklich im Herzen wirklich bereut. Das, was ich getan habe, das war falsch. Es tut mir leid. Ich habe vor Gott gesündigt. Es tut mir leid. Aber man muss es erkennen und ja, die Sünde muss auf dem Herzen eine Last geworden sein. Und diese Last ist so schwer, dass man mit dieser Last nicht mehr weiter leben möchte. Also sie muss ein wirkliches Problem, ein Leid fürs im Herzen sein. Ja, Buße bedeutet dann, also die Sünde zu erkennen, sie zu bereuen und dann zu bekennen. Also erkennen, bereuen und bekennen. Und dann, ja, soll man umkehren, sich bekehren. Ja, bekehren bedeutet, dass man ja, sich von dieser Sünde abwendet und jetzt so leben will, wie Gott es möchte. Dass man seinen Worten folgt. Das heißt praktisch umkehren und in die richtige Richtung gehen. Also eine 180-Grad-Wende, weil jeder Mensch ist von Natur aus erstmal auf dem Weg in Richtung Hölle. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist auf dem falschen Weg. Und zwar durch unsere Sünden. Wenn es ein Mensch schafft, ohne Sünde zu leben, der ist sofort im Himmel willkommen. Aber es gibt keinen Menschen. Ein Mensch hat es geschafft, ein einziger, und der kommt von Gott, das ist Jesus. Also kein Mensch schafft es, ohne Sünde zu leben. Also müssen wir umdrehen von diesem Weg, der ins Verderben führt. Und das geht nur, indem wir erkennen, wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind sündig und unsere Sünde tötet uns. Ja, wenn wir ja das erkannt haben, dann liegt es nicht an uns, umzukehren, weil wir schaffen das gar nicht. Von uns heraus, wir wissen gar nicht den Weg zum Himmel. Es ist unmöglich für uns, umzukehren. Es sei denn, ja, Gott ist mit uns. Gott ändert uns. Und wer an Jesus glaubt und wirklich seine Sünden vor ihm bekennt, denn nur er, Gott der Vater, kann Sünde nicht vergeben. Nur er kann Sünde vergeben. Und wer ja, an ihm glaubt, seinen Worten glaubt und wirklich auch Buße tut und ja, sich zu ihm hinwendet, den stellt Jesus auf den richtigen Weg. Er ist praktisch der Wegweiser und ja, der uns auf dem Weg begleitet. Sein Wort ist unsere Landkarte. Wenn wir in irgendeinem Gebiet sind, was wir nicht kennen, und wir haben keine Orientierung, wir sehen nichts, wo man sich orientieren kann, dann ist es gut, wenn man von diesem Gebiet eine Landkarte hat. Wenn man weiß, okay, ich bin jetzt gerade hier, da ist die nächste Stadt, da sind Straßen, die ich gehen kann, die muss ich jetzt finden. Es ist ein Wegweiser und ja, die Bibel ist auch ein Wegweiser für uns. Also wir Menschen können, selbst wenn wir ja angefangen haben, an Jesus zu glauben, den Weg zum Himmel können wir nur mit ihm zusammengehen. Das heißt, wir müssen auch bei ihm bleiben, dicht an ihm sein. Ja, ich möchte einen kleinen Text aus... Ich habe schon wieder die Stelle hier gelöscht. Was ist das denn? Die verschwinden hier aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich gucke mal eben nach. Johannes 1 ist das. Und zwar die ab Vers 35 lese ich vor. Johannes 1, 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Also Johannes sagt seinen Jüngern: Da ist Jesus, er ist das Lamm Gottes. Und die machen sich sofort auf und folgen Jesus nach. Sie verlassen Johannes und folgen ihm nach. Ja, von Jesus wollen sie lernen und deswegen bleiben sie bei ihm. Und nach diesem Tag ist was ganz Interessantes, was sie machen. Sie gehen sofort los und laden Freunde und Brüder ein. Lesen wir jetzt weiter ab 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchen Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Also sie haben erkannt, dass Jesus nicht nur irgendein guter Mensch ist, nicht nur irgendein Lehrer, sondern sie haben erkannt, dass das der von Mose schon vorhergesagte Prophet ist. Und damit wissen sie, das ist nicht nur ein Prophet, sondern das ist auch wirklich der Messias. Der verheißen ist, der kommen soll, um Israel zu erlösen. Wenn wir auf dem falschen Weg sind und umkehren, heißt das noch lange nicht, dass wir ans richtige Ziel kommen. Wir brauchen praktisch die richtige Richtung. Und die finden wir, wenn wir auf Jesus schauen. Also keiner von uns, nicht einer, weiß den Weg zum Himmel. Wir kennen einfach diesen Weg nicht. Aber wir kennen den, dem wir nachfolgen müssen. Und wenn wir ihm folgen, kommen wir an. Also er, wie ich schon sagte, ist der Wegweiser und sein Wort ist unsere Landkarte. Ja, wir müssen Jesus folgen, wenn wir da wirklich im Himmel ankommen wollen. Ja, das bedeutet aber auch, er ist unser Lehrer. Auf ihn sollen wir hören, an ihn sollen wir glauben. Nicht nur an ihn als Person, sondern seinen Worten glauben, die er sagt, die er geschrieben hat. Ja, wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet das auch, dass wir Frucht haben sollen. Wir sollen Frucht hervorbringen. Und zwar wirklich würdige Frucht, der Buße würdige Frucht. Die einen sind, also Früchte, die wir hervorbringen können. Da gibt es verschiedene. Einige sind welche, die ja bei uns erstmal sichtbar sind, wo wir erkennen, Jesus verändert mich da. Das sind Früchte, die auf mich gerichtet sind, die das Wesen ändern. Und dann gibt es Früchte, die sieht man, indem man sieht, ich habe andere Menschen von Jesus erzählt und sie folgen Jesus auch nach. Das sind andere Menschen, die zu Jesus kommen. Also einmal Früchte, die jeden persönlich betreffen Und das sind Früchte des Geistes. Und ja, Galater 5, Vers 22 stehen die Früchte des Geistes. Und ja, das sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Sachen, die mich verändern, mein Denken, mein Handeln verändern. Und ja, gute Eigenschaften werden ja verbessert. Und ja, dadurch werde ich Jesus immer ähnlicher, dadurch, dass ich mich so verändern lasse, diese Früchte bringe. Und dann gibt es halt die Früchte, ja, wenn man andere Menschen von Jesus erzählt, wenn man das Evangelium weitererzählt und wirklich Menschen zum Glauben kommen. Aber selbst die, die nicht zum Glauben kommen, sind trotzdem ja, Früchte, die wir hervorbringen. Denn wir haben unsere Arbeit getan und Gott will das belohnen. Wir sollen es natürlich nicht tun, weil wir auf Früchte aus sind. Nein, wir sollen das tun, weil wir Gott lieben. Das Wichtigste ist bei allem, was wir tun, bei allem, was wir für Gott machen, dass die treibende Kraft wirklich die Liebe ist. Ohne Liebe können wir absolut nichts machen. Also wichtig ist, wir sollen bei Jesus bleiben, wirklich in ihm ruhen, zu ihm immer auf ihn schauen und von ihm lernen. Es gibt ja den Vers in Johannes 15, Vers 5 mit dem Weinstock, ne, dass wir die Reben sind und wenn wir nicht am Weinstock bleiben, Jesus ist der Weinstock, wenn wir nicht bei ihm bleiben, können wir gar keine Frucht bringen. Aus uns heraus können wir keine Frucht bringen, nur wenn wir das zusammen mit Jesus tun. Wenn wirklich Liebe zu Jesus, zu unserem Herrn, die treibende Kraft ist. Wir können auch eigentlich unmöglich anderen von Jesus erzählen, wenn Jesus nicht in uns ist, wenn wir nicht bei ihm sind, wenn wir nicht in ihn ruhen. Ich glaube, wenn wir das machen, können wir einem das Wort Gottes um die Ohren klatschen. Das habe ich selbst schon erlebt und musste dann feststellen, nee, Jesus, ich bin jetzt im Vordergrund, ich rede hier und damit erreiche ich nichts. Ich verprügel mein Gegenüber mit dem Wort und das ist falsch, das tut mir leid. Bitte schenk du mir die Worte und ja, führe du mich durch dieses Gespräch. Also ich hatte das damals mit meinem Vater erlebt, da habe ich mit ihm diskutiert, argumentiert und ich habe ihm gezeigt, ne, dass das, was ich glaube, dass das richtig ist. Ich habe ihn mit dem Wort verprügelt praktisch, ne, und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich komme nicht weiter, der will gar nicht hören. Und dann habe ich nur gedacht, Mann, was mache ich hier, was tue ich, was bin ich für ein Esel? Ich habe nur gedacht, Herr, es tut mir leid. Was habe ich hier gemacht? Wenn du noch willst, dass ich nur einen Ton noch sage, dann musst du meine Worte führen. Aber lass du mich bitte jetzt ruhig sein und schweigen. Und dann habe ich nur einen Satz in absoluter Ruhe gesagt. Und dieser Satz, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß es nicht. Aber der hat meinen Vater berührt und ich habe gemerkt, oh, der hat getroffen. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich bekehrt hat. Es ist ziemlich schwer. Er weiß viel, aber im Prinzip vom Wissen her hätte er alles wissen müssen, aber letztendlich kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist auch nicht meine Sache, sondern das ist, ja, Gott weiß es. Und ich würde mich freuen, wenn ich ihn wiedersehe. Wenn nicht, dann Ist ja schade, aber es ist die Wahl eines jeden Menschen. Also wichtig ist, wenn wir etwas sagen, niemals einen versuchen zu überzeugen von irgendetwas, sondern versuchen, den Menschen da abzuholen, seine Fragen zu beantworten und wirklich auf den Menschen eingehen und ihm Jesus zeigen, wie er ist. Und nicht von unserer besseren Theologie, die wir haben, irgendwie überzeugen. Das bringt gar nichts. Und das Wichtigste ist auch, wenn wir wirklich Menschen zu Jesus führen, dann müssen wir für diese Menschen beten. Dass Gott vorher, im Vorfeld, an ihre Herzen arbeitet. Kann man nicht immer machen, wenn man jemanden zufällig trifft und man hat nicht für den gebetet, dann muss es auch ohne Gebet gehen, aber dann kann man immer noch sagen, Jesus, hilf mir jetzt. Man muss es nicht laut aussprechen, man kann es in Gedanken sagen. Jesus sieht in unser Herz. Er sieht das, was wir denken. Und wenn wir dann sagen, Herr, schenk mir die Worte, hilf mir jetzt in diesem Gespräch, dann kann er das tun. Also Liebe soll die treibende Kraft sein. Und ich sag mal eins, wenn wir Jesus lieben und so leben, wie er es von uns möchte, dann können Menschen an unserer Tat, an unseren Taten erkennen, er hat Jesus, er liebt ihn. Zumindest erkennen sie, an ihm ist was anderes. Er ist anders als andere Menschen. Und aus irgendeinem Grund werden sie neugierig. Ich weiß nicht wieso, aber ich denke, unser Leben kann ein größeres Zeugnis sein als jedes Wort. Ja, die Liebe zu Gott, zu unserem Herrn und zu allen Menschen soll diese Antriebskraft sein. Ich lese mal aus schon wieder hier weg. Aber das macht nichts. Das Gute ist, ich habe hier Internet. Das, dann kann ich das schnell eingeben. Erster Korinther 13. Und da lesen wir die Verse 1 bis 7. Das kennt ihr. Sicherlich, ne, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ist es nicht Liebe, die uns wirklich nah beim Vater und bei Jesus hält? Ist es nicht Liebe, die uns gegenüber, also wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, dass wir die aushalten können? Ist es nicht Liebe, die in uns den Willen weckt, auch überhaupt Frucht zu bringen? Wenn es andere Motivationen sind, wird es nicht wirklich was bringen. Also Liebe ist etwas, das kommt von unserer Seite. Und doch kann... Entschuldigung. Das Ganze ist etwas, was jetzt von unserer Seite kam. Bekehrung, Buße tun. Ja, das müssen wir tun, umkehren. Und doch ist es unmöglich, sich eben zu Gott zu bekehren. Denn alles muss Gott vorher gewirkt haben in uns. Er muss unser Herz vorbereitet haben. Auch die Herzen, wenn wir anderen weiter sagen, er muss sie vorbereiten. Wir können es nicht. Bekehren kann sich keiner von uns. Aber Gott, der kann uns ändern und der macht es. Wenn ich so zurückdenke an meine Bekehrung, mir ist ganz schnell bewusst geworden, ich habe nichts zu meiner Bekehrung hinzugetan. Gott hat mich an diesen Punkt gebracht und hat mein Herz angesprochen und ich habe eigentlich nur Ja gesagt. Ja, ich möchte das. Es tut mir leid, ich bin dieser Sünder. Du hast mich überführt und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und zu dir sage ich Ja. Mehr als Ja sagen können wir gar nicht. Und selbst das hat alles Gott bewirkt in uns. Ich kann mich zurück erinnern. Kurz vor meiner Bekehrung, ich habe Gott eigentlich nicht gesucht in dem Moment. Es gab immer mal Phasen in meinem Leben, wo ich mir Gedanken über Gott gemacht habe. Ich komme aus dem katholischen Hintergrund und schon damals in der Kirche habe ich mir gedacht, ich möchte Gott mehr kennenlernen als das, was ich hier sehe. Das war immer schon irgendwie mal ein Wunsch, der mal aufkeimte, aber meistens war mir Gott ziemlich egal in meinem Leben. Und dann hat er alle Situationen in meinem Leben gelenkt, dass ich überhaupt über ihn nachgedacht habe, dass ich überhaupt mit meinen Fragen nicht mehr weiterkam, wo ich eigentlich am Boden zerstört war. Und dann hat er mir Menschen in den Weg gestellt, die mich auf wirklich auf Gott hingewiesen haben und überhaupt der Wunsch in mir geweckt, dass ich Gott suche, geweckt hat auch Gott das in mir. Er hat praktisch alles geführt, damit ich irgendwann, bei mir war es, ja, weiß ich nicht, ich glaube so 4 Monate oder so, nachdem ich das erste Mal, 4 Monate circa, nachdem ich das erste Mal ein Zeugnis von einen Christen, einen wirklich bekennenden Christen gehört habe und bis ich so weit war, dass ich mich bekehrt habe. 5 Monate, glaube ich. Naja, ist egal. Auf jeden Fall hat es nicht so lange gedauert. Es gibt einige, die brauchen Jahre. Andere hören das Wort einmal und bekehren sich. Aber ich denke mal, es war eine Entscheidung, die ich dann von Herzen treffen konnte. Und das ist, glaube ich, immer so, dass eigentlich Gott nur dann in Menschen wirken kann, wenn ein Mensch wirklich ein zerbrochenes Herz hat. Wenn es einem Menschen gut geht, sucht er nicht nach Gott. Wenn er aber irgendwie am Boden ist, vielleicht durch Krankheit oder durch verlorenen Beruf oder durch irgendwo, wo man anfängt, über den Sinn des Lebens sich Gedanken zu machen. Also wo ein zerbrochenes Herz ist, da kann Gott heilen und er wird heilen. Dort, wo die Last der Sünde unerträglich wurde, da ist Gott mit Gnade. Jesus selbst hat für unsere Schuld bezahlt. Und jeder, der zu ihm kommt und wirklich Buße tut, der empfängt Gnade. Am Ende ist es Gottes Werk und wir sagen nur ja. Deswegen möchte ich jetzt nochmal den Epheser-Vers, die Verse Epheser 2, 8 bis 10 nochmal vorlesen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Werke, die wir tun, die können wir nicht schaffen, sondern Gott bereitet sie vor. Wir sollen diese Werke tun, die er bereitet hat. Wenn wir anderen Menschen von Gott erzählen, zeigen wir die Gnade. Wenn wir von Gott erzählen, müssen wir auch sofort von dem erzählen, den er gesandt hat, nämlich seinen Sohn. An Gott, dem Vater, zu glauben, das tun vielleicht viele, aber Jesus zu vertrauen und wirklich anzunehmen, das tun wenige. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wir waren nun mal Sünder und wir brauchten die Buße. Wir mussten für unsere Sünde Buße tun. Und jetzt durch die Nachfolge an Jesus kommen wir ans Ziel. Und was können wir machen? Eigentlich nur Jesus dankbar sein und ihn dafür lieben. Am Ende bleibt sowieso eigentlich nur zu sagen, unser Leben, von jedem Einzelnen, das Leben ist immer in Gottes Hand gewesen. Er führt uns erstmal auf den richtigen Weg und dann führt er uns auch wirklich heimwärts. Und was ist das anderes als ein großes Geschenk? Ein großes Geschenk der Gnade. Wir alle haben es nicht verdient und doch haben wir es umsonst bekommen. Nicht umsonst, sondern kostenlos. Es hat einen Sinn, also umsonst gleich kostenlos. Ja, jetzt als Christ, was ist man da? Ein Botschafter für Jesus. Was ist unsere Aufgabe hier, als das Evangelium zu verkünden und hier zu Ehren Gottes zu leben? Eine andere Aufgabe haben wir gar nicht, als Gott durch unser Leben zu ehren, zu verehren und anderen Menschen eben von Jesus erzählen. Markus 16, Vers 15 und 16 möchte ich noch zum Schluss vorlesen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, manchmal fragt man sich, was kann man jetzt tun? Was tue ich, um einen Menschen zu erreichen? Das Beste ist, erstmal zu beten. Antworten bei Gott zu suchen. Zu beten und dann hör einfach mal, was er zu sagen hat, was er denkt. Und dann beantworte erstmal vielleicht seine Fragen. Wichtig ist auch, dass wir ein Zeugnis geben können. Was hat Gott bei uns getan? Wie hat Gott, das Leben mit Gott, mich verändert? Und das Allerwichtigste ist, Worte sind zwar gut, aber Taten sind noch besser. Wirklich das Ganze ausleben. So, lasst uns aufstehen und beten zum Abschluss. Ja, Herr, ich möchte dir Dank sagen für ja, die Gespräche, die ich haben konnte. Aber du weißt auch, wie schwierig das für mich war. Ja, du siehst jeden von uns. Wir haben alle Nachbarn, Freunde, ja, die dich noch nicht kennen, Herr. Und Herr, schenke, dass wir zu ihnen gehen können und wirklich ja, das Evangelium bringen, aber auch wirklich durch unser Leben ein Zeugnis sind, Herr. Schenke, dass wir ja, alles aus deiner Hand nehmen, dass wir auf dich hinweisen, denn du allein bist der Weg. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch dich. Herr, hab Dank, dass wir das erkennen durften. Herr, schenke, dass wir das ja weitergeben und ja, schenk du uns die richtigen Worte. Herr, segne du uns und ja, halte uns nah bei dir. Amen. Ich habe einen Musikwunsch jetzt zum Abschluss. Können wir 159 singen? Ich weiß nicht, ob du eins hattest.